Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Maurová. Zunächst die Nachrichten. Liechtenstein wird den Vertrag über eine Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraumes um 10 neue EU-Mitglieder unterzeichnen, weil es den europäischen Wirtschaftsraum nicht bedrohen will. Dies erklärte am Donnerstag der Außenminister Liechtensteins Ernst Walch. Er will jedoch weiterhin darauf bestehen, dass die Tschechische Republik und die Slowakei die Souveränität des Fürstentums bedingungslos anerkennen. Liechtenstein lehnte seine Unterzeichnung des Vertrags kürzlich wegen angeblich ungeklärter Besitzfragen zwischen dem Fürstenhaus einerseits und Tschechien und der Slowakei andererseits ab. Peru ist an der Übernahme tschechischer Erfahrungen im Bereich des Kurwesens sehr interessiert. Der peruanische Präsident Alejandro Toledo sagte dies nach seinem Treffen mit dem tschechischen Premier Wladimir Spidler, der am Mittwoch seinen zweitägigen Besuch in Peru eröffnete. Die beiden Politiker einigten sich auf Zusammenarbeit bei der Nutzung zahlreicher Mineralquellen, über die Peru verfügt. Viel gesprochen wurde auch über Möglichkeiten der gegenseitigen Tourismusentwicklung. Der tschechische Regierungschef übernahm außerdem aus der Hand des peruanischen Staatsoberhauptes die höchste staatliche Auszeichnung des Landes, den Orden der Goldenen Sonne, mit dem Spidlers Verdienste an der Entwicklung der tschechisch-peruanischen Beziehungen gewürdigt wurden. Die Landkreise könnten 1,5 Milliarden bzw. 3 Milliarden Kronen für verschuldete Krankenhäuser von der tschechischen Regierung erhalten. Auf diese zwei Varianten hat sich die Koalitionskommission für Gesundheitswesen während ihrer Tagung in der Nacht auf Donnerstag geeinigt. Der Auftrag der Kommission ist es, eine Stabilisierung des Ressorts bis zum Jahresende zu erzielen, das heißt Zahlungsfristen der Krankenkassen zu verkürzen, um sich mit den Schulden der Krankenhäuser zu befassen, die die Landkreise bei der Verwaltungsreform im Januar vom Staat übernommen haben. František Oldřich Kinský, der eine Rückgabe des Familieneigentums in der Tschechischen Republik fordert, erwägt eine Anklage gegen den tschechischen Kulturminister Pavel Dostál. Kinskys Anwalt bezeichnete bereits früher die Aussagen Dostals als eine Kampagne gegen Kinský. Minister Dostál gab Ende Oktober Dokumente den Journalisten zur Verfügung, die für ihn als Beweise gelten, dass Kinský deutscher Nationalität sei und keinen Anspruch auf den Besitz in Tschechien habe. Abschließend der Wetterbericht. Am Nachmittag soll es bewölkt sein, in Mähren muss mit Regen schauern, in den Bergen mit Schneeschauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet sie Jitka Mládková.
Tagesecho.
Unser heutiges Tagesecho hat, meine Damen und Herren, eine eindeutige Dominante, den EU-Beitritt Tschechiens. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihren letzten Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitungen der 10 Kandidatenländer offiziell veröffentlicht. Hierzu lässt sich also unser Hauptthema kurz und bündig formulieren. Trotz bestehenden Nachholbedarfs schneidet Tschechien knappe 6 Monate vor seinem EU-Beitritt relativ gut ab. Mehr erfahren Sie gleich in den einzelnen Beiträgen. Am Mittwoch hat in Prag Chargé d'Affaires der Europäischen Kommission Ralf Dreyer den letzten Jahresbericht der Kommission präsentiert. Dagmar Kebelová berichtet.
Obwohl es noch Bereiche gibt, in denen die Tschechische Republik den EU-Anforderungen noch nicht vollkommen entspricht, steht nicht mehr zur Debatte, ob das Land der EU beitreten wird oder nicht. Welche Bereiche diesmal in die Kritik geraten sind, dies fragte ich den Chargé d'Affaires der Europäischen Kommission in Prag, Ralf Dreyer.
Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Tschechische Republik ganz allgemein gesehen große Fortschritte im Laufe der letzten Jahre gemacht hat. 3 wesentliche Punkte gibt es, die im Augenblick auf unserer Tagesordnung stehen. Bei dem einen handelt es sich um die hygienischen Zustände in Schlachthäusern und in der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie, meistens Milchbetriebe. Beim zweiten handelt es sich um Sicherheit im Straßenverkehr, wo die Regeln beim Überschreiten von Zeiten für Busfahrer und Ähnliches intensiver kontrolliert werden müssen, als es im Augenblick der Fall ist. Und das Gleiche gilt für die technische Beschaffenheit der Fahrzeuge. Der dritte Punkt ist die gegenseitige Anerkennung von Diplomen im Gesundheitssektor. Daneben gibt es eine ganze Reihe von anderen Punkten, die ebenfalls einer Erwähnung würdig sind, insbesondere das Problem der Korruption, das ein altes, bekanntes Phänomen ist, wo wir erwarten, dass entschiedener von tschechischer Seite dagegen vorgegangen wird.
Die Beseitigung der Mängel in all diesen Bereichen sei vor allem im Interesse der Tschechen selbst, betonte Ralf Dreyer bei der Pressekonferenz in Prag, die im Anschluss an die Bekanntgabe des EU-Berichtes aus Brüssel stattfand. Sollte beispielsweise die gegenseitige Anerkennung von Diplomen nicht gesichert sein, würden davon vor allem die tschechischen medizinischen Arbeitskräfte betroffen sein, die im Ausland arbeiten wollen. Ähnliches gilt auch für die Sicherheit im Straßenverkehr und bei den Lebensmitteln dann passieren, dazu nochmal Ralf Dreyer.
Ja, das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Ich würde sie aber von einem anderen Standpunkt zunächst betrachten. Im Wesentlichen, denke ich, wollen wir, dass die Erweiterung ein Erfolg wird. Wir wollen, dass die Bürger in den neuen Mitgliedstaaten voll in den Genuss der Vorteile der Europäischen Union kommen. Und dazu sind natürlich Sanktionen nur das zweitbeste Mittel. Und wir würden am liebsten gar keine Sanktionen sehen. Und im Augenblick gibt es auch keinen Anlass dazu, die zu sehen. Sollte eine Situation auftreten, wo es notwendig wird, dass die Kommission agiert, und dann wird sie das auch tun. Aber im Augenblick gibt es keinen Grund zu dieser Annahme.
Soweit Chargé d'Affaires der Europäischen Kommission in Prag, Ralf Dreyer. Und wie wurde von offizieller tschechischer Seite des Weiteren auf den von der Europäischen Kommission vorgelegten Bericht reagiert? Außenminister Cyril Svoboda bewertet ihn positiv, auch wenn noch einiges kritisiert wird. Aber
jsou pouze tři oblasti výtek a patříme těm velmi dobrým, bohužel ne nejlepším, protože
das sind nur drei Bereiche. Wissen Sie, damit gehören wir zu den sehr guten. Leider nicht zu den besten, denn Slowenien ist hier besser, aber wir gehören mit zur Spitze.
Svobodas oppositioneller Gegenspieler, ODS-Schatten-Außenminister Jan Zahradil, betrachtet den Bericht etwas kritischer und sieht vor allem die gegenüber dem tschechischen Straßenverkehr geäußerten Einwände als berechtigt an.
Já ty výtky nepřeceňuji. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom je měli házet pod stůl.
Ich unterschätze die kritischen Anmerkungen nicht, denke aber auf der anderen Seite, dass wir unser Können nicht unter den Tisch kehren müssen. Aber in den Bereichen, in denen uns die Europäische Kommission Versäumnisse vorwirft, hat sie ohne Zweifel zu großen Teilen recht.
Wir haben also von den Vorbehalten berichtet, die es in Brüssel gegenüber Tschechiens Europareife noch gibt. Auf einen der genannten Punkte, nämlich auf den Bereich der Lebensmittelindustrie, wollen wir nun noch einen genaueren Blick werfen. Welche Perspektiven gibt es für die Beseitigung der festgestellten Mängel? Und könnten für Tschechien in diesem Zusammenhang Probleme entstehen? Hören Sie dazu mehr von Gerald Schubert.
Seit Monaten standen die Warnungen im Raum, jetzt wird es langsam aber sicher ernst. Die Europäische Kommission hat sich in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht über die EU-Vorbereitungen der Beitrittsstaaten unter anderem die tschechische Lebensmittelindustrie vorgeknöpft. In diesem Bereich gäbe es demnach noch Schwächen bei der Übernahme europäischer Hygienenormen und die müssten nun so rasch wie möglich beseitigt werden. Eine der Institutionen, die die Einhaltung jener Normen zu prüfen hat, ist hierzulande die staatliche Veterinärverwaltung. Radio Prag hat deren Direktor, Herrn Josef Holejschowski, um eine erste Beurteilung des Brüsseler Berichts gebeten.
Ich muss sagen, dass es ziemlich günstig ist für die Tschechische Republik, was die Lebensmittelbetriebe angeht. Die wissen es, dass die bis Ende dieses Jahres spätestens, sagen wir, den Regelungen der EU-Legislation entsprechen müssen. Und die werden dann vorläufig genehmigt. Und bis Ende dieses Jahres nur die, die die Genehmigung der Staatsveterinärverwaltung haben werden, dürfen auf dem Markt bleiben. Die anderen müssen ihre Tätigkeit abschließen.
Es handelt sich also ganz und gar nicht um eine zahnlose Regelung. Was die Einhaltung bestimmter Standards betrifft, so wird ab Januar tatsächlich hart durchgegriffen. Und das dürfte auch für die tschechischen Konsumenten eine gute Nachricht sein. Doch wenn nun tatsächlich Lebensmittelbetriebe in größerem Umfang schließen müssten, könnte es dann im Extremfall nicht auch zu regionalen Engpässen in der Versorgung kommen? Josef Holejschowski, Direktor der tschechischen Veterinärverwaltung.
Diese Situation droht überhaupt nicht. Weil es geht meistens nur um kleinere Betriebe und die Kapazität der Betriebe, die entsprechen werden, ist so hoch und so, ich würde sagen, genügend, dass die alles bearbeiten können, was hier produziert wird. Und dass die auch den Markt sicherstellen können mit den Lebensmitteln, dass man keinen Mangel von Lebensmitteln haben wird.
Einige Berufsgruppen sind dennoch besorgt. Von den insgesamt etwa 4000 Lebensmittelbetrieben, so schätzt man, werden etwa 500 die Normen nicht rechtzeitig erfüllen. Obwohl die EU-Forderungen in der Branche bereits seit Januar 2000 bekannt sind, war man in diesen Fällen nicht bereit oder auch nicht in der Lage, rechtzeitig die entsprechenden Investitionen zu tätigen. Regional könnte das vorübergehend zur Belastung des Arbeitsmarktes führen und auch Landwirte befürchten den Ausfall von Betrieben, die bisher ihre Produkte zur Weiterverarbeitung gekauft haben. Einige planen daher schon voraus. Nach der Schließung zweier Molkereien in Ostböhmen etwa sind die dortigen Milchbauern bereits in Verhandlungen mit einer deutschen Firma getreten. Nach dem EU-Beitritt, so hofft man, werde man die Milch nach Dresden verkaufen.
Die Meinungsforscher haben im Auftrag der EU im Oktober dieses Jahres je 500 Bürger in allen 15 EU-Staaten telefonisch befragt und ihnen 15 Länder genannt mit der Frage, ob von diesen Ländern eine Bedrohung für den Weltfrieden ausgehe. 59% der Befragten nannten dabei Israel an erster Stelle. Auf Platz 2 landeten mit jeweils 53% die USA, der Iran und Nordkorea. Nach Reaktionen auf diese Umfrage hörte sich Martina Schneibergova um.
Israelische Behörden protestierten gegen die Resultate der Umfrage. Der Leiter der israelischen Zweigstelle des Simon-Wiesenthal-Zentrums Ephraim Zuchow sagte, das Umfrageergebnis sei nicht zuletzt auf die Medienberichterstattung über den Nahostkonflikt in den verschiedenen Ländern Europas zurückzuführen, die unterschiedlich stark, aber einseitig gegen Israel gerichtet sei. Auf die Resultate der Umfrage reagierten einige tschechische Publizisten der Tagespresse. Wo sind die Ursachen der erwähnten Ergebnisse zu suchen? Danach fragte ihn den Publizisten Roman Joch.
Ich meine, dass die Resultate einerseits durch die Methode der Umfrage und andererseits auch durch die Denkweise der Bewohner gegeben sind. Die Befragten dachten höchstwahrscheinlich daran, welches der genannten Länder am ehesten zu den Waffen greifen würde. Den Waffeneinsatz hielten sie dann für eine Gefährdung des Friedens. Und Israel ist ein Land, das oft zu den Waffen greift. Diese Auffassung ist ein wenig mechanistisch. Stellen wir uns vor, wenn jemand im Herbst 1938 danach gefragt hätte, wer den Frieden am stärksten gefährde, und die Antwort hätte gelautet, die Tschechoslowakei, weil sie die Bevölkerung mobilisierte und sich auf den Krieg vorbereitete.
Dieser Krieg wäre damals ein Verteidigungskrieg gewesen. Der Frieden bedeutet nicht den Waffenstillstand allein, wie man heutzutage oft meint. Den Frieden sollte man vielmehr als einen Waffenstillstand in einer gerechten Ordnung verstehen. Derjenige, der eine gerechte Ordnung verteidigt, kann zur Waffe greifen. Und dies sei ein Problem, dessen sich viele Menschen im Zusammenhang mit Israel nicht bewusst werden, meint Roman Joch.
Je to společnost, která má mnohé problémy, ale především čelí.
Israel ist eine Gesellschaft, die viele Probleme hat, die aber vor allem Terrorangriffen ausgesetzt ist. Das heißt Aggressionen, die nicht nur gegen Militärs, sondern vor allem gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind. Die Gewaltanwendung gegen Terrorangriffe ist immer gerecht. Sie kann nicht für eine Verletzung des Friedens gehalten werden, denn es geht um die Verteidigung eines gerechten Friedens. Mit anderen Worten gesagt, ich bin der Meinung, dass ein Großteil der europäischen Bevölkerung Opfer eines falschen Friedenskonzeptes ist. Eines Konzeptes, das keinen Unterschied zwischen dem Verteidiger und dem Angreifer macht.
In ähnlicher Weise wie Roman Joch äußerte sich auch William Buchert in seinem Kommentar mit dem Titel »Heil den Manipulatoren«, der in der Mittwochausgabe der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes veröffentlicht wurde. Er erinnert unter anderem daran, dass sich Israel in einer extremen Lage befindet, in der es bereits jahrzehntelang ums Überleben geht. Auch den Palästinensern gehe es, so Buchert, um das Überleben, aber das, was palästinensische Terroristen machen, gefährde den Frieden am stärksten. Danach werde aber in keiner Umfrage gefragt, da die Palästinenser angeblich keinen eigenen Staat hätten. Al-Qaida sei auch kein Staat und gehöre trotzdem zu den größten Gefahren für den Frieden. Der Kommentator fügt abschließend an, ich habe auch eine sehr suggestive Frage. Welches europäische Volk bedroht uns am stärksten mit seiner Dummheit?
Musik. So, und abschließend wollen wir unser heutiges Tagesecho musikalisch abrunden. Die Gruppe Chinaski, die zu den beliebtesten hierzulande gehört, hat vor knapp 2 Wochen ein neues CD-Album mit ihren größten Hits von der letzten 10 Jahre herausgegeben. Gleich bei der Präsentation der CD mit dem Titel Premium 1993 bis 2003 in der aus allen Nähten platzenden Luzerner Music Bar konnte die Band, die somit insgesamt 7 CDs seit 1995 auf ihrem Konto hat, eine goldene Schallplatte vom Musikverlag Universal Music übernehmen. In den ersten 10 Tagen nach ihrem Erscheinen auf dem tschechischen Musikmarkt sind nämlich 10.000 Stück der CD verkauft worden. Außer insgesamt 20 älteren Titeln enthält sie einen einzigen funkelnagelneuen. 1970, so der Titel, soll an das Jahr erinnern, in dem der Gitarrist und Sänger Michal Malatny und der Schlagzeuger Pavel Kroman, die letzten 2 in ihrer heutigen Besetzung übrig gebliebenen Gründer dieser populären Gruppe, geboren wurden. Chinaski spielt jetzt für sie. 1970.
Znát, možná by bylo lepší lhát. Jsem silnej ročník 70, tak začni počítat. Nechci tu hloupě vzpomínat, koho taky dneska zajímá. Silnej ročník 70, tak začni počítat. Tenkrát tu býval jinej stát a já byl blbej na kvadrát. Jsem silnej ročník 70, třeba například. Naše mi vždycky říkali, jen nehas, co tě nepálí. Jakej pán takovej krám. Naše mi vždycky říkali, co můžeš, sleduj zpovzdálí a nikdy nebojuj sám.
So, das war die Gruppe Chinaski mit dem Titel 1970. Das war's auch in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im Sommer 2002 wurden einige Länder Europas von einer verheerenden Hochwasserkatastrophe heimgesucht, die Schäden in Höhe von einigen Milliarden Euro verursachte. Die Auswirkungen dieser Flutkatastrophe waren das Thema einer internationalen Caritas-Konferenz, über die Sie mehr in der folgenden Ausgabe der Begegnungen von Martina Schneibergova erfahren können.
Begegnungen.
Katastrophe als Chance lautete das Motto der 2-tägigen internationalen Konferenz, die Anfang der Woche in Dresden stattfand. Gastgeber der Konferenz war der Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen. Die Caritas-Mitarbeiter aus Deutschland, Österreich und Tschechien versuchten während der Diskussion unter anderem die Frage zu beantworten, inwieweit es den Mitarbeitern der Caritas gelang, den Hochwasseropfern Hilfe zu gewähren und diese beim Wiederaufbau auch weiterhin zu fördern. Es wurde dabei festgestellt, dass der Wille der Menschen zu helfen sowie deren Spendenbereitschaft auch im internationalen Maßstab enorm groß waren. Während der Konferenz bat ich Bernhard Hallermann von der Caritas International ans Mikrofon.
Ja, ich bin bei Caritas International in Freiburg. Das ist die Zentrale des Deutschen Caritasverbandes, zuständig für die Zusammenarbeit mit Tschechien.
Inwieweit beteiligt es sich eben der Caritasverband auch an der Förderung der tschechischen Bürger während der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer?
Wir haben immer dann, wenn Flut in Tschechien waren, auch gerne und gut mit Caritas in Tschechien zusammengearbeitet. Das hat uns vor allem auch auf die Ideen gebracht, wie den Betroffenen gut geholfen werden kann. Das hat 1997 sich in Tschechien sehr gut entwickelt. Und auch bei der Flut 2002 waren wir sehr schnell auf die Kollegen zugegangen und hatten sie gefragt, wo sie Unterstützung brauchen. Insgesamt stellen wir etwa 5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit kann Caritas in Tschechien die notwendigen Programme im angemessenen Umfang durchführen.
Sie haben mir selbst erzählt, dass Sie auch bestimmte Erfahrungen aus Tschechien nutzen konnten.
Dafür sind wir sehr dankbar. Seit der Flut 1997 haben wir die Arbeit der tschechischen Caritas beobachtet und dabei vor allem gelernt, dass es wichtig ist, auf die Menschen zuzugehen. Sie haben jeweils speziell Beauftragte für die Fluthilfe ernannt und diese Flutkoordinatoren dann zu den beteiligten Menschen geschickt. Zum anderen haben wir zum Beispiel gelernt, wie wichtig der Einsatz von Wandtrocknern und solchen Dingen ist. Nicht allein wegen der technischen Seite, sondern wenn in einem betroffenen Dorf zum Beispiel 10 Häuser kaputt sind und wir dort 2 oder 3 Wandtrockner hineingeben könnten, haben wir damit die Nachbarschaftshilfe im Ort sehr gut unterstützen können und über diese Nachbarschaftshilfen viel mehr helfen können, als wenn wir durch Geld allein geholfen hätten. So die Menschen zusammenzubringen, ist in einer solchen Situation sehr wichtig.
Eine dieser Chancen, die Sie gezeigt haben, ist, dass auch dass die Tätigkeit der Caritas so langfristiger Art ist als der anderen Organisationen. Sehen Sie das auch so?
Ja, in jedem Fall. Caritas ist eigentlich eine Organisation, die soziale Dienste und Beratung auf Dauer anbietet. Und wenn in einer Katastrophe die Caritas etwas tut, dann wird in der Regel auch noch etwas mehr entdeckt, was dahinter steckt. Und häufig gibt es dann die Möglichkeit, auch danach, nach der Fluthilfe, noch weitere Projekte in der Region zu machen, um den Leuten, denen man ohnehin helfen sollte, auch weiterhin zu helfen. Insofern versuchen wir mit unserem Ansatz dann auch in der Region häufig die wichtigsten Probleme zu identifizieren und mit den Beteiligten dann auch vielleicht nach Abhilfe zu suchen.
Dr. Norbert Möckershoff vom Caritasverband für die Diözese Regensburg arbeitet mit den tschechischen Kollegen seit 10 Jahren eng zusammen.
Wir haben die Diözese Pilsen als unsere Partnerschaftsdiözese und im Bereich der Caritas arbeiten wir mit der dortigen Organisation seit deren Gründung, das heißt seit dem Jahre 1993, eng zusammen. Es war also nicht erst das Hochwasser, was uns zusammenführte, sondern der Aufbau der Caritas in der Tschechischen Republik und speziell hier in der Diözese Pilsen.
Diese Flugkatastrophe hat wahrscheinlich diese Zusammenarbeit noch mehr intensiviert, denn auch bei Ihnen in Bayern wurden einige Regionen vom Hochwasser betroffen.
Unsere Diözese ist betroffen und wir konnten hier auch den Pilsenern helfen, aber das hat auch wieder auf Gegenseitigkeit beruht, weil wir 1999 ein großes Hochwasser an der Donau hatten und hier auf Vermittlung der Pilsener Diözese uns auch Hilfe zugesagt und auch geleistet worden ist.
Wie konkret war das mit technischen Mitteln oder mit Einsatz von Mitarbeitern?
Es war konkret mit technischen Mitteln. Wir haben diese ganzen Trocknungsgeräte, die bei uns unbekannt waren aus früheren Hochwässern, auf Vermittlung der tschechischen Caritas und speziell der Pilsener, zum Beispiel von Königgrätz und so weiter, bekommen.
Bei dieser Konferenz wird nach den Chancen gesucht, die eine solche Katastrophe mit sich bringt. Worin bestehen diese Chancen Ihrer Meinung nach für die karitative Tätigkeit?
Wir können sagen, bei uns in der Diözese ist es so, dass im Grunde sich das Gesicht der Kirche, hier die Caritas, die sich dazu zum Ausdruck bringt, schon gewonnen hat. Dass man hier sieht, die Kirche ist nicht nur in der Lehre und in der Verkündigung da, sondern auch in der praktischen Hilfe. Und das geschieht durch die praktische Arbeit der Caritas im Rahmen der Kirche.
Gab es Tatsachen, die Sie überraschten, die Hilfsbereitschaft der Menschen, oder?
Es war eine sehr große Hilfsbereitschaft, sowohl für unsere Diözese als auch für unsere Nachbardiözesen. Und da muss man auch sagen, hier hat sich unsere Kirche sehr kooperativ verhalten, denn die Spendenaufrufe, die bei uns zum Beispiel von Seiten der Kirche erfolgten, sind auch für unsere Nachbardiözese Pilsen aufgerufen worden.
Der Leiter der Caritas International, Dr. Martin Salm, betonte während der Konferenz, ohne internationale Zusammenarbeit wäre die deutsche Caritas während der Flutkatastrophe nicht so handlungsfähig gewesen, wie sie war.
Der Deutsche Caritasverband hat ein Hilfswerk, Caritas International, und das leistet vor allem Katastrophenhilfe im Ausland und das schon über Jahrzehnte. Und wir haben dort sehr viele Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt hier in Deutschland auch einbringen konnten. Der Deutsche Caritasverband war im Inland nicht vorbereitet auf eine solche Katastrophe und von daher war es sehr wertvoll, diese internationalen Erfahrungen zu haben. Ganz konkret hat uns das Beispiel der tschechischen Kollegen sehr geholfen, mit denen wir 1997 sehr eng zusammengearbeitet haben. Und wir haben von den Erfahrungen viel gelernt und Elemente, die wir dort kennengelernt haben, dann hier auch in der Deutschen Caritas eingesetzt.
Wurden auch die tschechischen Caritas-Mitarbeiter von der Caritas International gefördert? Martin Salm dazu.
Ja, das haben wir gemacht. Wir haben auch einiges an Spenden bekommen für Osteuropa und speziell auch für Tschechien. Und wir haben sehr eng mit der tschechischen Caritas zusammengearbeitet. Die tschechische Caritas ist eine sehr kompetente Organisation mit gutem Personal und viel Erfahrung in der Katastrophenhilfe, das für uns sehr wertvoll war und das auch die Basis für die gute Zusammenarbeit jetzt in der Fluthilfe war.
Soweit unsere Senderei Begegnungen von und mit Martina Schneiberkova. Und damit sind wir, meine Damen und Herren, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz. Od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 12 hodin.